Genau, ja, schön, dass ihr alle da seid. Der Raum füllt sich auch langsam wieder. Wir haben, glaube ich, fast die Kapazitätsgrenze erreicht. Genau, wie immer bei der Premiere sind mehr Leute da. Heute sind, glaube ich, zwei weniger da, als es gehen würde. Trotzdem, schön an alle, dass ihr da seid. Es ist echt ungewöhnlich und ich muss auch sagen, auch ein bisschen anstrengend, diese ganze Dynamik, in der wir drinnen stecken. Aber was tun wir nicht dafür, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können, ne? Dass wir uns sehen können, dass wir ja, uns vielleicht mit den Füßen spüren können, dass wir miteinander Gott loben können, auf das Wort hören können, ne? Und der Grund, warum wir das machen, ist Jesus. Ich meine, das ist viel zu umständlich, viel zu kompliziert, viel zu anstrengend, um sowas zu machen, sondern wir wollen Jesus erleben, sowohl ineinander, ne? Dietrich Bonhoeffer, und wer bei uns zur Gemeinde kommt, der wird ganz oft Dietrich Bonhoeffer hören, Oswald Chambers und ein paar andere Leute. Dietrich Bonhoeffer sagt in seinem Buch Gemeinsames Leben, dass der Christus in meinem Bruder, dass ich den Christus in meinem Bruder viel stärker erleben kann als in mir selbst. Ne, der Christus in meinem Bruder, wenn ich mit meinem Bruder Gemeinschaft habe, wenn mein Bruder mir Vergebung zuspricht, wenn mein Bruder mir Annahme zuspricht, wenn mein Bruder mich anlächelt, ist das viel, viel einfacher, Jesus zu sehen, Jesus zu erleben, als wenn ich mir das irgendwie für mich alleine denken kann, ne? Und mit ihm alleine Zeit verbringen kann. Daher ist das voll gut, dass wir zusammenkommen, und auch wenn die Umstände so für uns Westeuropäer anstrengend sind. Ne? In anderen Ländern, in anderen Situationen wären sie froh, wenn sie zu zweit oder zu dritt zusammenkommen könnten und Gott Gemeinschaft haben könnten, miteinander Bibel lesen könnten und auf das Wort hören könnten. Genau, ich sag jetzt so ein paar Worte. Ich bete jetzt. Jesus, danke, dass du wunderbar bist. Danke, dass wir eine Beziehung mit dir haben dürfen. Danke, dass du der Grund bist, dass wir zusammenkommen, Jesus. In deinem Wort steht geschrieben, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Danke, dass du jetzt hier bist, dass du mit deiner Gegenwart da bist, Jesus. Jesus, und wir wollen alle Christen jetzt segnen, die egal wo die sind, ob sie am Livestream sind oder ob sie hier sind, ob sie in irgendeinen anderen Kirchen versammelt sind. Wir segnen alle, Jesus, und wir machen uns eins mit den Christen, die unserer Stadt, unseres Landes und dieser Welt, Jesus. Und wir wollen auch, und wir machen uns auch eins, wie es in Hebräer steht, mit den Engeln und mit der ganzen heiligen Versammlung, Jesus. Und wir wollen dich anbeten, Jesus. Wir wollen dir sagen, danke, dass du uns errettet hast und dass du uns einen Weg gezeigt hast, dass wir ein qualitatives, ein erfüllendes Leben haben dürfen, dir zu Ehre, Jesus. Und Geist Gottes, wir laden dich ein, dass du diese Versammlung leitest, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns die Gedanken gibst, die wir aussprechen sollen. Vater, danke dafür, Jesus. Wir beten dich an und wir geben dir alle Ehre. Amen. So, für alle, die neu im Livestream sind, es wird jetzt ungefähr eine halbe Stunde Lobpreis geben. Also wir werden singen und Gott anbeten und dann irgendwann gegen 5:30 wird es die Predigt geben. Genau, und das ist echt ein schönes Bild, eine ganze Truppe. Und ich will, wir haben eigentlich noch gesagt, wir haben es noch nicht geändert, beim Lobpreis bitte die Maske an. Also zumindest die drinnen sitzen, die anderen, die hier vorne sind, haben genug Abstand. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber wir machen das mal und dann gucken wir, was die nächsten Wochen mit sich bringen. Ja, Peter und die Band. So, danke Jesus. Danke Jungs und Mädels. Genau, da muss man natürlich erstmal schauen. Da müssen wir immer schauen, wie läuft das dann so praktisch ab, ne? Wie werden wir das alles hinkriegen? Jetzt ist das Kabel zu kurz. Hi. Genau. Wie man das so alles so hinkriegen wird.
Test.
Okay, jetzt könnt ihr alle Helmut Applaus geben. Luba, hörst du das? Und schon wieder ist das weg. Okay, nochmal, also spontan Gottesdienst, da kommen Leute nach vorne, erzählen was sie mit Gott erlebt haben oder haben ein Wort für die Gemeinde. In charismatischen Gemeinden würde man das vielleicht auch ein prophetischer Gottesdienst nennen, wo man wirklich was mitteilt, wo man den Eindruck hat, was Gott gerade der Gemeinde sagt. Und wir werden das auch wieder einführen. Wir müssen uns jetzt aber momentan noch ein bisschen klar machen, ne, mit Livestream, wie das so abläuft, wenn wir das dann in die ganze Welt streamen, ob das alle wollen oder wie wir das wollen. Wir wollen da nicht gehemmt sein. Und dann werden wir ein paar Dinge noch regeln. Vielleicht gibt's einen Livestream mit Passwort für die Leute, die das, die zur Gemeinde gehören. Dann, das geht auch bei Vimeo daher. Da müssen wir noch Dinge lernen und uns da dran nähern. Und wir haben aber auch keine Hektik und da keiner hetzt uns. Wir dürfen das auch alles Schritt für Schritt entscheiden. Und werden wir auch machen. Ansonsten möchte ich euch noch ermutigen, wir haben samstags seit der Corona-Zeit abends immer ein Gebetstreffen. Macht da mit. Ne, ihr kriegt ja immer den Link zugeschickt, wenn ihr Zeit habt. Und wir werden noch mal über einen neuen Termin nachdenken, weil eigentlich ist in der Gemeinde unser Samstag der Family-Tag. Ne, wir haben da keine Gemeindeaktion laufen am Samstags. Ne, und wir haben das jetzt irgendwie da mal so spontan gemacht, weil die Situation so dringend war. Urgent, ne? Also, und da haben wir also angefangen, samstags das Treffen zu machen um 8 Uhr. Aber da ist oft Family und die Kids wollen noch essen und da will man zusammen sein und wir müssen gucken, welchen Wochentag man da am besten für nimmt. Oder ob man Sonntagabend, aber naja, es gibt für jeden Wochentag einen Grund, warum nicht. Deswegen, wir werden nie alle glücklich machen. Aber ich denke, es ist eine wichtige Zeit und ich finde das auch oft sehr gesegnet, wenn wir da zusammen beten. Füreinander, aber auch für unser Land. Und ich will euch wirklich alle ermutigen, dass ihr wirklich für unser Land, für unsere Wirtschaft, für unsere Politiker betet. Ne? Und dass ihr auch für die nächste Generation der Politiker betet. Ne? Wir haben ja gerade eigentlich hätte jetzt eine Machtübergabe stattfinden müssen in unserem Land. Ne? Also der nächste CDU-Vorsitzende und solche Sachen. Und jetzt steht einfach alles. Ne? Und ich glaube schon, dass unser Land motivierte, agile Leute brauchen wird für die Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt oder in der wir mittendrin sind. Ne, wir werden jetzt in die nächsten 6, vielleicht 12 Monate eine Zeit haben. Ich mache mal so einen kurzen Einschub. Aufgrund der Kurzarbeitsgeldes, das 12 Monate andauert, wenn wir vielleicht eine Zeit haben, wo der Einbruch nicht so stark sein wird. Aber wir werden, wie es aussieht, werden wir eine schwere Wirtschaftskrise durchleben. Und kein Problem, wir haben schon viele durchlebt, die Menschheit. Also wenn man sich das Ganze anguckt, wir werden von dem wird das nicht untergehen. Und im besten Fall, wenn das noch schlimmer wird, wird ja Jesus wiederkommen. Wenn wir die Schrift lesen, ist das etwas, was mich immer tröstet, ne? Und was immer gut ist. Wir haben heute das gesungen und wir sind eine Gemeinde, die wirklich glaubt, dass Jesus persönlich wiederkommen wird und dass er 1000 Jahre von Jerusalem aus herrschen wird. Nur so mal, ne? Er wird wiederkommen und er wird Israel wiederherstellen und Israel wird ein Segen sein für alle Nationen. Ne? Und es wird seine Herrschaft von Jerusalem in die ganze Welt ausgehen. Na, es wird nicht es gibt ja viele Science-Fiction-Geschichten, die sich Christen ausdenken können. Jesus kommt wieder. Und wenn das Vorwehen sind, dann können wir als Christen die nur umarmen. Na, das heißt nicht, dass wir nicht Dinge anders sehen dürfen wie die Regierung, klar. Aber es ist, ey, wir dürfen uns freuen. Wenn Wehen kommen bei einer Frau, ich habe das 3-mal erlebt, das war schon ein bisschen okay, das wird jetzt tough. Ne? Es wird wirklich, also wer das erlebt hat, das ist tough. Aber wir dürfen uns freuen. Ich habe mich jedes Mal gefreut, ne, dass das Baby kommt. Ne, und ich habe den Eindruck, bei vielen Christen, weiß ich nicht, ob das Angst ist oder kein Bock ist, das schöne, bequeme Leben, was wir haben, aufzugeben. Aber Jesus kommt wieder. Und der ist unsere Hoffnung. Ne, und das ist den wir verkündigen. Ne? Und wir Christen dürfen diese Hoffnung in uns haben. Ne? Und das ist cool. Ne? Würden vielleicht junge Menschen sagen, oder ich sage das auch. Ne? Das ist wirklich gut, dass Jesus wiederkommen wird, weil wir brauchen Jesus, weil wir sind nicht dazu bestimmt, unter dieser Last, unter der Bedrückung und unter dem Ding unser Leben lang zu verbringen, sondern wir sind dazu geboren, auserwählt, Kinder Gottes zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm spazieren zu gehen, wie im Garten Eden. Ne? Und das ist eine echt aufregende Geschichte. Und man könnte vielleicht jetzt über die Ratschlüsse predigen, was Gott alles so vorhat, ne? Mit Israel, mit der Gemeinde und all diese Dinge. Das ist wirklich, es steht geschrieben, das ist eine kosmische Dimension. So sehr hat Gott den Kosmos geliebt. Da steht die Welt, also das ist ein Riesending, was da vor uns geht. Ne? Wir sehen unseren Garten, der gemacht werden muss. Wir sehen all die kleinen Kram, denen der gemacht werden muss. Aber wir sind mitten in einem Heilsplan Gottes, der kosmische Dimension hat. Und das ist wunderbar. Ne? Das ist was richtig Gutes. Und Gott wird euch allen Kraft geben, egal was kommen wird. Er wird uns allen Kraft geben, durch diese Zeit durchzukommen. Genau, das ist so ein bisschen Einschub. Jesus kommt wieder. Ne? Und Paulus sagt, Maranatha, ja komm, Herr Jesus. Amen. So, kleine Mini-Predigt vorweg. Genau, heute will ich ja die Maske, ach so, meine Frau winkt mit der Maske. Genau, die meisten, ihr dürft eure Masken, während ihr, wenn wir sitzen, nicht singen, ihr dürft die abnehmen. Ne? Die meisten haben das auch gemacht. Ihr dürft sie anbehalten, wenn ihr wollt, das ist gar kein Problem. Aber wenn ihr möchtet, dürft ihr die Maske abnehmen. Es ist wirklich nur zum Schutz von diesen Flüssigkeiten, die wir beim Singen ausstoßen. Aber ich habe so viele Studien gehört, ich weiß gar nicht, was wir alles brauchen und was alles schief gehen kann. Wir brauchen Jesus, wirklich. Wir haben gestern beim Gebetstreffen gebetet, mein Papa hat gebetet, dass er wirklich Gott Gnade hat und dass hier keiner, wenn wir zusammenkommen, krank wird. Ne? Und wir hoffen auf diese Gnade Gottes, dass wir alle unsere Gottesdienste gut überstehen. So, mein Predigtthema ist heute, warum Geld, Einfluss und Erfolg die Leere in uns nicht füllen können. Ne? Und ich möchte vorweg schon mal sagen, es geht überhaupt nicht darum, Geld, Einfluss und Erfolg irgendwie schlecht zu machen. Ne? Also wenn ich darüber spreche, ich bin jemand sogar, ich habe zwei Unternehmen, bin relativ erfolgreich, durch die Gnade Gottes, wer meine Story kennt. Jesus war da ganz schön viel drin. Und ich will nicht, es soll keine Predigt werden, wo ich sage, boah, wir sollen keinen Erfolg haben, wir sollen kein Geld haben, wir sollen nicht Einfluss haben in unserer Gesellschaft. Nein, darum geht es überhaupt nicht, wir brauchen das. Wir brauchen gerade in der Wirtschaftskrise viele erfolgreiche Menschen, viele erfolgreiche Unternehmer, die Steuern zahlen, damit das Ganze aufgefangen wird. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn ich über sowas predige, über die Reichtümer dieser Welt und all das, was es so gibt, sage ich nie, das ist schlecht. Abraham war sehr wohlhabend, wissen wir aus der Bibel. David war sehr wohlhabend. Na, viele waren sehr, sehr wohlhabend. Na, Jesus sagt, wenn ihr mich um meines Namen verlasst, dann werdet ihr Häuser haben, dann wird es euch gut gehen. Na, durch die Bibel hinweg ist sehr, sehr häufig das Zeugnis, dass eigentlich denen, die zu Gott gehören, es gut gehen wird. Na, es gibt Zeiten, da geht es uns schlecht, aber da geht es uns immer trotzdem noch gut, weil Gott bei uns ist. Deswegen ist es, wenn ich darüber predige, dass all dieses Haschen danach uns nicht die Leere füllt, möchte ich auf keinen Fall das ins Negative ziehen, sondern ich möchte zu Menschen sprechen und die im Leben eine Leere erleben, die im Leben eine Einsamkeit erleben, auch nachdem sie Erfolg hatten, auch nachdem sie Dinge erlebt haben, nachdem sie erlebt haben, dass sie etwas dass das, was sie tut, etwas bewirkt. Dazu möchte ich zu Leuten reden und ich möchte auch uns dazu anregen, darüber nachzudenken, wie wir diese Leere vermeiden können. Ne? Und in der Bibel gibt es jemanden, der ganz viel dazu zu sagen hat. Ich komme gleich zu dem. Und es gibt verschiedene Typen, denen ich auch in letzter Woche wiederholt begegnet bin. Ich bin durch diese Begegnungen bin ich überhaupt auf so ein Thema so wach geworden. Ne? Ich habe noch nie über das Buch Prediger gepredigt, ehrlich gesagt. Zum ersten Mal, dass ich aus Buch Prediger predigen werde. Aber ich habe etwas festgestellt, es gibt verschiedene Typen, die in einer Leere, in einer inneren Leere gefangen sind. Ne, es gibt ganz viele jetzt, die durch diese Krise, die einen Verlust erlebt haben, ne, die hatten Ziele, die hatten Vorstellungen. Ich habe von vielen Paaren gehört, wirklich mittlerweile vielen Paaren, die haben Hochzeit geplant, ne? Die haben Malediven gebucht. Überlegt euch mal, Malediven, das ist Man hat, die jungen Leute sparen ihr Leben darauf hin. Ne? Oder die haben Kreuzfahrten geplant, alle möglichen Dinge. Man hat Urlaubspläne, man kann Konferenzen, Messen, Dinge krachen zusammen. Ich habe Kunden, die wirklich daran kurz davor stehen, dass bei denen alles zusammenbricht, weil keine Messen stattfinden in Deutschland, weil sie in dem Bereich Lieferanten sind. Ich kenne Leute, die mit den Restaurants am Limit sind. Ne? Und viele von denen, die sind fertig, da ist eine Leere in denen drin. Na, es gibt diesen Typ von Menschen und oft ist es bei diesem Typ von Menschen, man versucht, diese Leere, die in einem drinne ist, dieses Verlassenheit, dieses Verzweiflung, die dann aufkeimt bei diesem ersten Typ, dass man jemand anders die Schuld dafür gibt. Na, das ist so der einfachste Typ. Oft kriegen die Kurve, dass sie sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun, dass ich jetzt so verzweifelt bin, sondern es ist die Regierung schuld, es ist irgendwas anderes schuld. Ne? Also diesem Typ von Mensch begegnen. Dann begegne ich aber auch Leuten, denen es richtig gut geht gerade, ne? Die richtig Geld machen. Da habe ich auch Kunden, die Corona-Gewinner sind, ne? Krisengewinner sind und die verdienen super viel Geld. Und dann redet man mit denen und die haben viel Erfolg oder auch in der Vergangenheit mit Menschen geredet. Und auch diese Menschen, die sagen, hey, es ist alles super, aber weißt du, das ist jetzt nicht so befriedigend. Ne, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jo, darauf habe ich gewartet. Ne? Bei mir können wir das auch sein. Wer das nicht weiß, es ist keine Werbung, wir verkaufen Boxspringbetten. Das, was wir erleben, hätte ich mir nicht träumen lassen, vielleicht in 3-4 Jahren. Ne, es ist verrückt, wie gut das läuft. Ne? Aber das ist jetzt nicht so, wow, man fühlt sich jetzt nicht, jo, wir haben es erreicht und es ist nicht eine Freude in einem drinne, sondern es ist da und viele Leute sind sogar sagen, hey, ich fühle mich leer. Na? Ich dachte immer, wenn ich das erreiche, wenn ich diesen Umsatz mache, wenn ich dieses Haus kaufe oder wenn ich das mir verwirklichen werde, dann werde ich glücklich sein. Und das Glück irgendwie bleibt aus. Und es gibt einen dritten Typ von Menschen, das sind die Zukunftsmenschen, da habe ich sie genannt, die sagen sich, okay, wenn meine Kinder mal groß sind, dann wird es mir richtig gut gehen. Oder wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dann werde ich was Cooles machen. Ne, und die leben immer in der Zukunft und die wollen halt, und die leben, die sagen, ja, es wird einmal besser werden. Ne? Und diese Typen sind oft die glücklichsten und die sagen, hey, ich muss was schaffen, ich muss was erledigen, ich muss finanziell unabhängig werden. Das ist so ein Riesenslogan, finanzielle Freiheit, die gerade überall bei Facebook und wenn man irgendwo hingeht, mit irgendwelchen Werbung da ist, dass man einfach machen kann, was man will. Ne, und Leute rackern sich dafür ab und erleben oft, wenn sie das dann einmal haben, dass das doch nicht so toll ist. Ich habe dann noch ein bisschen gegoogelt, Erfolg und Einsamkeit oder Erfolg und innere Leere oder innere Leere, man weiß nicht, woher das kommt. Und es gibt wirklich in der Psychologie und die Psychiater, die sich wirklich damit beschäftigen, weil das relativ häufig vorkommt, dass Menschen, die etwas, ein Ziel hatten, etwas erreichen wollten, in ein Loch fallen, nachdem sie es erreicht haben. Ne? Ich weiß nicht, ob das uns so geht, wie wir die Häuser gebaut haben, noch ist noch genug da zu tun, aber dass da so ein inneres Loch kommt, dass man sagt, boah, ich dachte, ne, das wird viel schöner und man merkt, boah, das ist ja wie Feuer. Und in der Psychologie gibt es Leute, die beschäftigen sich damit und es gibt sogar Neurosen zwischen Depression und da gab es noch ein paar andere Diagnosen, in welche Richtung das gehen kann, dass Menschen in eine Leere hineinfallen können und das grundlos ist. Ja, und die wissen nicht, was mit denen ist. Die erleben Erfolge. Und zum Beispiel Elia ist auch so ein Typ, ich werde nicht über den predigen. Aber Elia hat ja dieses auf dem Berg Karmel den ultimativen Erfolg erlebt. Ne? Der hat den Sieg Gottes erlebt. Der hat da aufgeräumt, das Feuer Gottes fiel auf den Altar. Alle konnten sehen, dass sein Gott, der Gott, der wahre Gott ist. Und was passiert? Er geht, am nächsten Tag fühlt er sich voll schlecht. Er kriegt Angst und er flieht. Ne? Und er kennt die Geschichte. Und in ihm ist diese Leere, diese Angst halt da. Ne? Also es gibt keinen Grund, man könnte sagen, hey, dein Gott hat gesiegt. Ne? Du hast mit deinem Gott gesiegt, du hast da die Priester Baals aus dem Weg geräumt und er fühlt sich leer. Da ist ein Loch in ihm drinne. Ne? Und ich möchte heute am Beispiel von Salomo oder vom Prediger Salomo ein paar Dinge einfach erzählen, die uns da vielleicht helfen werden, mit diesem Symptom, wenn es mal kommt, umzugehen oder gar nicht zulassen, dass dieses Symptom in unserem Leben auftaucht. Und zu Salomo, die meisten kennen den, ne? Salomo war einer der Reichsten, einer der Klügsten, einer der Weisesten. Klug und weise sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Ne? Intelligenz, es gibt ja Intelligenz und emotionale Intelligenz, die hat er wohl beides. Er war richtig smart. Wir haben auch Überlieferungen in der Bibel, in Sprüchen und im Prediger von ihm. Hohelied kann auch darüber von ihm sein. Also wenn man einfach da in diese Textuntersuchung geht, dann geht man so ein bisschen verloren, wann, wer, wo was geschrieben hat. Aber es ist auf jeden Fall über Salomo geschrieben worden. Und er war der dritte König von Israel. Er herrschte auch von Jerusalem. Er baute den Tempel. König David durfte ihn ja nicht bauen. Er baute den Tempel. Unter seiner Herrschaft gab es keinen Krieg. Das war jemand, der Frieden gebracht hat. Sein Name Salomos hat auch in sich, in dem Wort, auch diesen Shalom, der König des Friedens. Er wird auch, die salomonische Herrschaft wird auch oft prophetisch gedeutet auf das tausendjährige Reich, über das, was wir gesungen hatten. Dass es eine Zeit geben wird, wo Frieden herrschen wird auf Erden. Und heute noch sagt man ja salomonische Weisheit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wenn jemand so richtig smart ist, sagt man, boah, der hat eine salomonische Weisheit. Also das hat überdauert. Er hat sehr viel Frieden geschafft durch Heiratspolitik. Ne? Der hat sehr, sehr viele Frauen gehabt. Ich dachte zuerst 300, aber es sind doch 700 und 300 Nebenfrauen. Also das ist eine komplette Überforderung für die Vorstellung eines heutigen Manns. Also das ist ganz ehrlich, er hat es gemacht, er hat einen riesen Harem gehabt und dadurch hat er wohl Frieden gemacht. Das hat ihn aber auch in Turbulenzen gebracht. Wir wissen, dass die Frauen haben ihre Götter mitgebracht und die haben dann geopfert und irgendwann, weil Salomo so ein neugieriger Mensch war, hat er mitgemacht. Der hat dann mit ausprobiert, irgendwelche Rituale, vielleicht kennt ihr das, ne? Warum nicht mal, weiß ich nicht, in so ein hinduistisches Zeug oder irgendwas anderes ausprobieren, vor allem wenn es uns richtig gut geht. Ne, dann müssen wir ja immer in so einen neuen Kick. Und dem ging es richtig super. Und er hat sich immer wieder einen neuen Kick gesucht. Das kann man wirklich, wenn man die 12 Kapitel liest, und wir werden nicht die 12 lesen, aber nur ein paar Sachen daraus, dann merkt man, hey, es gibt nichts, was der Mann nicht gemacht hat. Ne, der hat alles probiert. Er hat alles erlebt. Ne? Und wir lesen Prediger Kapitel 1, 12. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht und siehe, es war eitel und Haschen nach Wind. Und dieses eitel und Haschen nach Wind ist in vielen Bibeln unterschiedlich übersetzt. Im Hebräischen steht wohl das Wort, jetzt habe ich es vergessen, nicht Kabot, sondern andere. Und das bedeutet Hauch oder Rauch. Also all das tun, all das, was Menschen machen, das ist so man kann das gar nicht packen, das ist ein Rauch. Und dann lese ich in 16 weiter. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin größer geworden und ich habe mehr Weisheit gesammelt als alle, die vor mir gewesen sind in Jerusalem und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richte mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind war. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss auch viel leiden. Also er hat alles durchgemacht. Heute sagen ja auch Wissenschaftler, je klüger die sind, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Desto mehr merke ich, wie tief es gehen kann. Je spezieller jemand wird, je genauer jemand forscht, desto weniger stellt er fest, was er weiß. Ich meine, das zeigt ja heute, ey, wir haben nicht mal einen kleinen Virus im Griff. die ganze Menschheit. Es ist verrückt. Wir können so viele Dinge, oder wir meinen alle so zu tun, wir kriegen nicht mal einen kleinen Virus in den Griff. Und dann leidet man, weil man merkt, dass man nicht weiß. Und er sagt, all das ist Rauch. In Kapitel 2, 1 lesen wir weiter. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Ich glaube, da kann sich jeder mit identifizieren. Ne? Ich will gute Tage haben, ich will ein gutes Leben haben. Aber siehe, das war auch eitel. Ich sprach zum Lachen, du bist närrisch und zur Freude, was machst du? Da dachte ich in meinem Herzen, mein Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mit Weisheit leitete und mich an Torheit zu halten, bis ich sehe, was dem Menschen zu tun gut wäre, solange sie unter dem Himmel leben. Ich tat große Dinge, ich baute die Häuser und pflanzte Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten, pflanzte allerlei Fruchtbäume hinein und machte mir Teiche daraus zu bewässern, den Wald, grünende Bäume, also Baumeister, der hat alle möglichen Dinge gebaut. Wir wissen aus der Bibel, dass Leute von überall her kamen, um sich die Weisheit und die Schönheit seines Königreichs einzugucken. Dann, ich erwarb Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine große Habe an Rindern und Schafen und alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Also der hatte Einfluss, ne? Eine ganze Stadt gehörte ihm. Der konnte über Leben und Tod entscheiden, ne? Er konnte etwas befehlen. Und das geschah. Und dann in 8, ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. War mega reich. Ich beschäftigte mich mit Sängern und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, allerlei Saitenspiel und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass ich fröhlich war von aller meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, es war alles eitel und Hasche nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Ne, der hat so viel gemacht, er hat alles Dinge erlebt, er hat das Leben gekostet in vollen Zügen. Und er sagt, hey, Rauch. Nein, das, wenn man Feuer macht, ne, Rauch kann man nicht packen. Vielleicht so für ein paar Tage riecht man den noch, ne? Aber irgendwann ist er weg. Und in Vers 18, ich hasste auch all meine Arbeit. Das kennt ihr vielleicht auch. Dass man auch. Und das hat er auch gemacht. Das war jetzt nicht so ein Superman, der alles nur toll fand. Und ich hasste alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob dieser weise sein wird oder ein Narr. Oder doch wird er überall das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Ach, das ist nichtig. Das ist auch ein Punkt, den sehr, sehr viele reiche Leute, die sich ihn stellen, ne? Bertelsmann, Reinhard Mohn oder auch Bill Gates, die haben sich überlegt, was machen wir mit dem Geld, was wir haben? Wenn wir das unseren Kindern geben, dann macht dieses Geld sie kaputt. Ne, das ist ein ganz, also Reinhard Mohn, das war ein sehr, sehr starkes Bewegungsgrund für ihn. Wofür brauchen die Milliarden? Ihnen reichen doch 100 Millionen oder so. Ne? Also ist verrückt. Und er sagte sich auch, hey, ja, so viel habe ich. Und was das bringt auch nichts, dass es nur für meine Generation ist. Es gibt Menschen, Eltern, die sagen, hey, ich arbeite für meine Kinder, damit sie es besser haben. Ne? Und irgendwann hat man 10 Häuser und würden sehr gut haben. Aber auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung. Ja, also der resigniert, der fällt in dieses Loch. Über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat und mit Weisheit, Verstand und Geschenk, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Ja. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, sogar in der Nacht hat er sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. Na, und wenn man sich das so durchliest, das ist ja wirklich. Und man kann das so weiterlesen. Ne? Und Kapitel 3 ist genial. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Naja, als ich jung war und das gelesen habe, hat mir das nicht so gefallen. Und das Predigerbuch. Weil, hallo, ich wollte Mit 20 Jahren möchtest du ja was erreichen. Mit 20 Jahren hast du noch Träume, ne? Das ist so ein Schlagerlied, fällt mir gerade ein, ne? Aber wo man jetzt älter wird und selber Erfolg hat, kann man das voll nachvollziehen. Irgendwann hast du das beste Fleisch gegessen, irgendwann hast du die schönsten Orte gesehen. Na und? Ne? Man bleibt so stehen. Ne? Und Salomo hat alles ausprobiert. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich jeder kennt von euch irgendwelche Musikstars. Wir hören ja alle verschiedenen Stile. Und ich kenne keinen Bereich, sogar bei den Christen nicht, wo sehr erfolgreiche Leute dann nicht scheitern. Ne? Es ist nahezu programmiert, wenn du viel Erfolg hast, dass deine Ehe zerbrechen kann. Ne? Dass du in Drogen kommst, in Alkoholkonsum. Ne? Also ich kenne keinen Superstar, der komplett clean geblieben ist. Sie haben oft wieder Geburtserlebnisse gehabt, aber die hatten diese Phase, nachdem sie erfolgreich wurden, nachdem sie all das erlebt haben, dass sie in diese Verzweiflung und in dieses Loch hineingefallen sind, wo sie merken, boah, das ist, ich dachte, wenn ich da oben bin, dann wird alles anders. Man lebte nur für dieses Ziel hin und dann merkt man, boah, das ist Rauch. Das ist, ne, wir leben oft in dieses, boah, wenn ich das habe, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das erlebt habe. Ich meine, der Amazon-Chef, ich glaube, der hat Bill Gates überholt als reichster Mensch der Welt. Ich wollte eigentlich nicht Bill Gates sagen, aber egal. Der hat, seine Ehe ist kaputt gegangen. Ne? Als er Platz 1 übernahm, kam die Scheidung. Ne? Und die waren so, die waren auch schon ein Vorzeigepaar. Ne? Bei Bill Gates ist das ein bisschen anders gelaufen. Der hat seiner Frau diese Stiftung gegeben, die jetzt so im Mittelpunkt des Ganzen ist. Also die hat ihr Sinn gegeben. Und er selber hat vor, glaube 10 oder 15 Jahren, ich habe das irgendwo gelesen, mal vor Warren Buffett, das ist auch einer der reichsten Menschen der Welt, einen Vortrag gehalten über diese Stiftung, was diese Stiftung machen wird von seiner Frau. Und er sagt, als er darüber sprach, hat er zum ersten Mal gesehen, dass das, was er macht, dieses Milliardenvermögen, alles, was er verdient hat, nicht das ist, was er bis zu seinem Lebensende machen will, sondern er will Menschen von Armut und von Krankheit befreien. Ne, das hat, und da ist er dann ja auch ausgestiegen und bemüht sich jetzt. Ne? Die sind ja seit bisher jetzt nichts Neues, dass die da jetzt Impfstoffe entwickeln. Der ist ja schon seit, ich glaube, 15 Jahren mindestens, ich glaube 2000 haben die die Stiftung gegründet. Genau, also seit 20 Jahren machen die das. Ne? Und auch der sucht nach Sinn und Hoffnung. Ich glaube, der wird auch feststellen müssen, auch das ist nichtig. Ja? Dass das nicht so funktionieren wird, wie er sich hat. Aber Leute suchen, je nachdem, in welchem sozialen Gefüge sie sind, nach den Zielen, die sie haben. Na, ich möchte vielleicht 20 Menschen helfen um mich herum, Bill Gates will der ganzen Welt helfen, weil er kann's. Na, ob das gut oder schlecht ist, muss die Geschichte zeigen. Ich kann das nicht beurteilen. Ne? Aber das Ergebnis wird auch sein, auch bei Bill Gates und auch bei all den anderen, die werden feststellen, wenn sie irgendwas erreicht haben, das ist nichts. Ne, das ist Rauch. Ne, dass man dann in das nächste Loch reinfällt. Und ich habe dann so ein bisschen drum gelesen und halt geguckt, wie kommt diese Dynamik zustande, dass wir Dinge tun, dass wir etwas erreichen und wenn wir das erreicht haben, dass wir dann oft in so ein Loch kommen, dass wir nicht befriedigt sind, dass wir nicht glücklich sind, dass wir nicht mega happy sind, sondern oft diesen Knick erleben. Und da gibt's Studien, ich habe habe mich dran erinnert, Kultur der Ehre von Danny Silk. Und der zitiert da auch eine Studie, der guckt sich an, die sozialen Schichten, wie man die am besten für Jesus erreicht. Und da geht's, das ist Ruby Payne, A Framework of Understanding Poverty, also wie man Armut versteht. Und man kann da ein paar Punkte ableiten, was für eine Dynamik wir erleben, wenn wir für etwas leben, wenn wir etwas erreichen wollen, was uns antreibt. Ne? Und es gibt so drei Stufen, in die wir hineinkommen. Und das ist, die erste Stufe ist, also ich habe das hier so genannt, Prozess der Anhäufung von Reichtümern. Also wie funktionieren wir Menschen? Es gibt drei Stufen. Die erste Stufe ist mehr. Also ich will mehr haben. Die zweite Stufe ist, ich will Besseres haben. Und dann die dritte Stufe ist, ich will etwas anderes haben. Ja? Also als Erste, lass uns mich dazu ein bisschen was erklären. Als Erstes, was, wenn wir ein Ziel uns setzen, vor allem wenn man aus einer Arbeiterschicht kommt, ich komme ja aus einer ganz einfachen Family, mein Papa ist Elektriker, meine Mama hat Kranführerin gelernt und hat bei Omas geputzt. Also keine Voraussetzung gehabt, dass um irgendwie zumindest laut linker Politik, dass ich erfolgreich sein werde. Es gibt ja Gott, der kann das ja auch noch machen. Genau, aber wenn man da gerade in dem Bereich ist, es ist so, dass Leute arbeiten, um mehr zu haben. Nee, man gibt alles, dass man mehr hat. Wenn man dann anfängt Geld zu verdienen, wenn man anfängt Geld zu sparen, dann kauft man sich ein größeres Haus oder man nimmt sich eine größere Wohnung. Wenn man ein Auto hat, ist das ja viel bequemer, dass man sich ein zweites Auto kauft. Ja, man geht dann in Restaurants, wo es viel zu essen gibt, in so All-You-Can-Eat-Restaurants. Man freut sich, wenn man für wenig Geld viel bekommt. Ja, und man freut sich, also in dieser Phase ist das halt so, man freut sich, wenn man einen großen, langen Urlaub hat, wenn man viel Urlaub hat und man versucht in allem immer mehr zu bekommen. Naja, man hat eine Sehnsucht, wenn ich mehr haben werde, wenn ich mehr Geld haben werde, dann wird es mir gut gehen. Wenn ich mehr leckeres Essen habe, dann wird es mir gut gehen. Ne, dann, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich zur Ruhe kommen, dann werde ich ankommen. Ne, aber man merkt da sehr schnell, wenn der Erfolg kommt, man mehr Geld hat, man alles Mögliche ausprobiert hat, dass man doch nicht so ganz zufrieden ist und dass man doch so ganz ankommt und sagt, jo, das ist es, was ich immer haben wollte. Und man fängt an zu beobachten, man sieht, es gibt einen Haufen Menschen, die haben mehr als ich. Und dann ist das so in der Denke von vielen, vielen Menschen, das sind Dinge, die beobachtet worden sind, nachdem man diesem Mehr nachgestrebt ist und nicht das Mehr einen befriedigt hat, denkt man, okay, ich muss jetzt aber was Besseres haben. Und da kommt man in diesen Bereich rein, wo es um Marken geht, um Brand Awareness, also Markenvorstellung. Man ist es sehr wichtig, dass man die richtigen Klamotten trägt, dass man, dann kauft man doch nicht gut und günstig Wasser, sondern man greift doch nach dem Carolinen oder Gerold Steiner. Genau, ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann, man will was Besseres oder, und dann isst man nicht Schaschlik aus Schweinefleisch, sondern man macht es aus Lamm. Genau, es muss besser sein. Wir kommen in diese Besserschleife, ne? Man hat vorher einen Golf gehabt oder irgendein anderes Auto, ein Renault, und alle waren glücklich. Es hat alles getan, aber dann braucht man einen A6, ne? Es muss was Besseres sein, also A6, Audi A6 oder ein Volvo V90. Und vorher hatte ich V70. Ich bin genauso. Also wenn ich darüber rede, sage ich jetzt nicht, hey, ihr Leute und ich. Ne? Man will dann ein schöneres Auto haben. Eine schönere Küche will man haben. Ne? Eine bessere Küche ist ganz wichtig. Den Thermomix braucht man dann. Und all diese möglichen Dinge, die besser sind, die wichtig sind, ne? Und man sagt sich auch, okay, wenn ich dann die bessere Küche habe, die schönere Umgebung haben, dann mache ich vielleicht auch ein Kochvideo und poste das auf Facebook oder so. Wenn das dann so ist, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann geht's mir richtig gut. Ne? Oder mach schicke Fotos. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so ist, so solche Gedanken hat. Genau, und man hat diesen Hunger nach immer besser, ne? Aber irgendwann hat man das 10. Dry-Aged Steak von einer Milchkuh von der Alp gegessen. Und man merkt, man stellt fest, ja, andere Leute haben doch was Besseres. Es gibt doch immer einen, der was Besseres hat. Und man ist doch nicht ganz glücklich, wenn man das alles hat. Und beim Essen ist bei mir das so. Ich mag Essen. Genau, das ist so meine Geschichte, wo ich mich da wiedergefunden habe, als ich das so gelesen habe. Und dann kommt man zu dem Punkt, man sagt, okay, ich habe genug Geld, Ich bin eigentlich ganz gut, okay, aufgestellt, bin ganz einigermaßen, besitze gute Qualität, habe bessere Sachen, aber ich bin immer noch nicht glücklich. Und dann fangen dann Leute an zu suchen nach anders. Ich will anders sein. Ne? Ich musste dann denken so an Helmuts Fotos von den Geräten, ne? also Technik oder so, wisst ihr, so coole Sachen, ne, die man so nicht hat. Man braucht was anderes. Ich will jetzt nicht mal ärgern, aber man sucht sich dann andere, die man geht durch, man kauft sich nicht das Gerold Steiner, sondern man kauft sich das Fairtrade Bio-Wasser, zahlt 1 Euro mehr. Es ist anders und dann, man fühlt sich richtig gut, wenn man das hinlegt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gut und günstig ist... wirklich, hat sehr viele Tests bestanden. Das Wasser für 19 Cent ist teilweise besser als Evian oder anderes Wasser, weil die einfach viel, viel, viel bessere Tests fahren. Aber es ist trotzdem ein anderes Gefühl, wenn man ein tolles Wasser auf das Fließband hinlegt und nicht, dass die 3 Sixpacks unter dem Wagen sagt, ja, da sind noch 3 Sixpacks Wasser für 19 Cent. Ja, meine Frau guckt mich an. Genau, und so ist das, so sind wir. Ne? Und man kommt noch wahrscheinlich dahin, bei mir wird das so sein, dass man denkt, ja, vielleicht brauche ich dann einen Oldtimer. Ich habe ja zwar einen coolen Volvo, der ist auch besser, aber vielleicht so ein Oldtimer-Volvo dann. Ne? Den stellt man sich hin und das ist eine gute Wertanlage. Und vielleicht ist irgendwie ganz Besonderes, eine besondere Person hat den auch gefahren. Es ist Hauptsache anders. Ja, also ich hab diese Phase noch nicht durch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sagen kann, dass ich dann 100% in ein Loch falle. Die Mehrphase, die Besserphase kenne ich. Es ist wirklich die Wahrheit. Das befriedigt einen nicht. Du kannst in den schönsten Orten gewesen sein. Es ist schön, es ist nicht schlecht. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist toll, an die schönsten Orte der Welt zu fliegen und das zu erleben. Aber es ist nicht so, dass wir dann zufrieden sind und alles ist super und ne, wir leben immer dafür, aber ja, man fällt dann oft in so ein Loch und diese Leiter von mehr, besser, anders, wenn wir die erklommen haben und Salomo hat sie erklommen, wenn man Prediger liest, dann immer wieder, ne, der hat mehr davon gehabt, der hat bessere Dinge gehabt, der hat anders die Dinge gemacht und ja, und oft sind wir an dem gleichen Ort wie Salomo, ne? Und sehr oft erleben wir halt auf diesem Weg, wenn wir dann einmal ans Ziel angekommen sind, dass sogar die Vorfreude die schönere Freude war. Ne? Die Vorfreude auf den Urlaub. Wenn man dann vor Ort ist, dann ist man so ein bisschen disillusioniert, weil die Bilder, die ja dann von den Hotels in Ägypten oder so gemacht werden, das sind ja nur die schönsten. Ne? Und dann sieht man die ganzen Berge, ich weiß nicht, wo das war, in welchem Land, dann verbrennen die da Müll oder so. Ne? Man hat so eine Vorfreude gehabt, ne? Und die ist richtig schön. Und dann kommt die Realität und dann landen wir im schlimmsten Fall in unserem Loch der Verzweiflung, ne? Wo wir, Salomo sagte, da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Ja, dieser erfolgreiche, reiche Mann, der diese Leiter von mehr, besser, anders erklommen hatte, fiel in dieses finale Loch in dieser Kette der Verzweiflung. Und es gibt viele Menschen, die da drin sind. Viel mehr reiche Leute. Es gibt auch Studien in den USA. In den USA gibt es zu allem eine Studie. es ist viel, viel wohlhabend. Viel mehr wohlhabende Menschen sind bei Psychologen und Psychiatern als arme Leute. Ne? Weil diese Leere, in denen ist, und die Zeit, die sie dann haben, die macht sie verrückt. Die bringt einen zu Verzweiflung und man kommt dann nicht da raus. Und Salomo ist ja so ein Typ, und der gibt uns auch einen Ausweg. Am Ende der Bibel in 2 Versen, also nicht in der Bibel, sondern der vom Prediger. Und im Prediger, ich glaube 12, ich habe mir jetzt nur, ich glaube das ist 12, Vers 13 steht dann geschrieben, Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, sei gut oder böse. Also man könnte aus diesen zwei Versen wieder 5 Predigten machen. Ne? Fürchte Gott, Gottes Gebote halten, jedes gute Werk, Gericht Gottes, das Verborgene, gut und böse. Also es ist so viel da drin in diesem in der Power. Ich möchte aber einen Punkt herausarbeiten. Und da geht es darum, was das deutlich macht. Er sagt, hey, liebe Leute, es gibt etwas außerhalb von dir, es gibt etwas außerhalb von deinen Wünschen, von deinen Zielen, von deinen Visionen, was entscheidend ist. Das ist nicht in dir, das kannst du nicht beeinflussen. Es gibt eine objektive Wahrheit, an welche du dich halten musst, damit es dir gut geht. Es gibt einen Richter, einen Gott, vor dem du dich verantworten musst. Na, und wenn du das berücksichtigst, dann bist du ein ganzer Mensch, sagt er. Ne? Wenn du verstehst, dass es einen Gott gibt, dass es eine Wahrheit gibt, die über allem ist, dann wirst du erleben, dass du ein ganzer Mensch bist. Weil dann ist etwas, was dich zu einem Menschen macht. Ne? Denn das macht den ganzen Menschen aus. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Hab Respekt vor Gott, achte Gott, achte sein Wort. Dann wirst du zu einem ganzen Menschen. Das ist eigentlich so ziemlich einfach, könnte man sagen, Paul. Was machst du? Das klingt so ein bisschen verrückt. Aber erst wenn wir anerkennen, dass es einen Gott gibt, der ein Richter ist, der mein Leben beurteilt, der erwartet, dass ich in meinem Leben nach Maßstäben lebe, dann werden wir Frieden finden und dann werden wir auch diese Leere und diese Sehnsucht und diese Verzweiflung in uns stillen. Ne, Salomo hat alles Mögliche ausprobiert. Der ist überall hingerannt, der hat alles geschmeckt, alles probiert. Und wenn ihr Ziele habt, bitte, Ziele sind gut. Ne? Es geht nicht darum, dass wir unsere Ziele aufgeben, aber es geht darum, dass wir wissen, für wen wir das tun, vor wem wir uns rechtfertigen müssen, wer das Maßstab ist, wer uns beurteilt. Ne? Und dann, erst wenn wir das passieren, dann werden wir Frieden und Anerkennung finden. Jesus selber, der Sohn Gottes, war der, wo man sagen könnte, okay, der hatte alles, was er braucht, um ein gutes Leben zu haben und zufrieden zu haben, hat aber gesagt in Johannes 5,19, das, was ihn antreibt, das, was seinen Hunger stillt, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn Gottes kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was der Vater, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleich wie der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Na, Jesus selber hatte seinen Orientierungspunkt, sein Anker in seinem Alltag, in seinem Leben, in dem allem, was er tat, war immer, was tut der Vater. Er war außerhalb von ihm. In einer anderen Geschichte, wo Jesus mit der Samariterin, mit der Frau da ins Gespräch kommt, da kommen ja die Jünger zurück und sagen, boah, bist du nicht hungrig? Und da sagt er, hey, meine Nahrung, das, was mich glücklich macht, das, was mich ausmacht, ist, dass ich den Willen des Vaters tue. Ne? Das ist das, was mich glücklich macht. Und ihr könnt euch sicher sein, dass Gott für jeden von uns, es gibt so ein paar allgemeine Pläne, die sollten wir auf jeden Fall kennen, die Gott mit dieser Welt hat. Aber es gibt auch den Willen Gottes für unser Leben, das, was wir jeden Tag tun sollen. In Epheser 3, in 2,10 steht geschrieben, dass Gott Werke vorbereitet hat, vor Beginn der Ewigkeit, in denen wir wandeln sollen. Es gibt Dinge, die wir tun sollen. Und es sind auch Dinge dabei, wo man Erfolg hat, wo man Urlaub macht, wo man andere Dinge erleben kann. Ne? Ich habe einmal erlebt in einem Urlaub, meine Tochter heißt ja Ecclesia, und wir sind zum Autovermietung gegangen, und in Griechenland war das, auf Kos. Und da war so ein Autovermietungsmensch, und Griechen sind kinderfreundlich, und er sagte, ja, wie heißt die denn? Und wie heißt der? Ich sage, ja, Fin Jeremia. Und er sagt, und das ist Ecclesia Sui. Und dieser Mann saß da und fing an fast zu zittern, ne? Nachher habe ich erfahren, der war mal früh in der Pfingstgemeinde, ist abgefallen, aber so charismatisch, schon Manifestation, also passte. Und er sagte, du weißt nicht, was das bedeutet, der Name. Ich so, doch. Ja, bedeutet herausgerufen zu einem übernatürlichen, übernatürlichen Leben. Also Ekklesia ist ja die Kirche, ne? Und er war so getoucht, das hat ihn so berührt, dass Gott durch Namen des Mädchens geredet hat, dass ich, als wir da weggingen, wusste, hey Gott, allein deswegen hat sich gelohnt, meine Tochter so crazy zu nennen. Und das war ein Werk, was du vorbereitet hast, wo Gott ihm etwas zusprechen wollte, wo Gott ihn wieder zurückholen wollte in eine Beziehung mit ihm, weil er war sagt, es gibt hier keine Christen. Also er hat eine Geschichte gehabt, aber darum geht es nicht. Was ich sagen will, es gibt Werke, es gibt Dinge, die du tun kannst, die du tun wirst, die auch in dem Erfolg und in allen anderen, die sind, die Gott für dich vorbereitet hat. Na? Und es sind nicht die Tausende von Likes und Views und das neue Auto, was uns zur Ruhe bringen wird. Also bei den Likes und Views ist da so eine Sache. Ne? Ich blogge ja schon viele Jahre und dann Facebook und alle anderen Sachen. Man denkt, boah, wenn ich mal 1000 Besucher schaffe auf meiner Seite, dann ist das so mega, man fiebert so dahin. Und dann kommt der Tag und dann hast du die und am nächsten Tag sind die nicht mehr da. Ne, und man fühlt sich so, sagt, boah, wo sind die? Ne, und man lebt von Bild zu Bild, von View zu View, wenn man solche Dinge postet. Ne? Man muss immer mehr liefern, man muss immer mehr in diese Schleife hineinkommen. Aber es kommt nie diese Befriedigung. Man denkt, okay, wenn ich 1000 Follower habe oder wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir gut. Nö, es gibt immer einen, der mehr hat. Es gibt Ronaldo und Rihanna oder wie all die heißen, die da bei denen dann irgendwie 1 Milliarde steht. Ja. Also es gibt immer jemanden, der mehr hat. Und also es gibt Menschen, die da auch wirklich krank sind, ne, auch Neurosen haben, und das ist wirklich in der Therapie, die da drinnen stecken. Und da ist ein sehr schönes Bild, ein Psychotherapeut, das habe ich dann auch gefunden, beschrieb Menschen, also Leute, die das als Neurose erleben. Und ich glaube, bei den meisten Menschen ist das nicht so schlimm, aber da ist ein schöner Kern drin. Er sagt, als würde an dem Ort, wo eigentlich ein Baum da sein sollte, kein Baum da sein. So fühlen sich Menschen, wo dieses Loch da ist, die diese Leere erleben. Da ist nichts da. Ne? Und er sagt, die Leute... Es hat sehr viel damit zu tun mit der Kindheit in der Psychologie, weil sie eine bestimmte Beziehung zum Vater und zur Mutter nicht hatten, weil sie nicht da waren, weil man hat bestimmte Dinge nicht in sich hineingelegt bekommen. Dinge sind schiefgegangen. Und dann, was Menschen machen, ist, sagt er, die pflanzen sich oft Hecken um dieses Loch herum, was ihnen so Hilfe gibt, womit sie im Leben gut leben können. Und ich war bei dieser Geschichte voll daran erinnert, an den Garten Eden, ne? Es gab dort einen Baum, und das war der Baum des Lebens. Gott sagte, hey, das ist ein Baum, da ist das Leben drin, ihr dürft von allen anderen essen. Und nachdem sie, von dem Baum nicht, und nachdem sie es getan haben, haben die sich ja auch hinter einer Hecke versteckt, ne, die Leute. Man versteckt seine Scham, das, was sie da angestellt haben. Adam und Eva sind dann weggerannt. Und als Gott zu ihnen kam und nach ihnen rufte, waren sie versteckt hinter einer Hecke. Die versteckten ihr Loch, ihre Sünde. Das, was so lecker erschien, was so gut schmecken sollte, bewirkte, dass die Beziehung zu Gott sich getrennt hatte und dass sie sich hinter solchen selbstgebauten, selbstgesetzten Hecken versteckt worden sind. Und Gott ist ja unser Vater, ne? Leute sagen, boah, wenn man etwas einmal nicht gehabt hat, wenn man vielleicht eine Familie oder woanders Dinge schiefgegangen sind, aber Gott kann das ersetzen. Ne? Gott ist ein lebendiger Gott, Gott ist der Gott, ist unser Gott, und der möchte dieser Orientierungspunkt für uns sein. Er möchte der sein, der uns, wo wir, wenn etwas passiert, wenn eine Leere da ist, wenn wir hinrennen, ich darf nicht da rumrennen wegen der Kamera, dass da etwas ist, dass dort kein Loch ist. Ja, und wir brauchen keine Hecke. Wir brauchen keine Dinge, um uns aufzubauen, hinter denen wir uns verstecken können. Und Gott lädt uns ein in seine Gegenwart. Ne? Er lädt uns ein, das, was uns von ihm trennt, unsere Sünden. Und Gott zeigt uns dann, welche Dinge es sind, wenn wir auf die Suche mit Gott gehen. Petrus, Johannes, als sie mit Jesus losgingen, die hatten noch gar keine Ahnung, was ihre Sünden waren. Ne? Wir haben sehr oft eine sehr Step-by-Step-Geschichte mit Jesus. Aber wir haben Sündenerkenntnis, Bekehrung, dann ist alles super. Aber bei Jesus war es in der Bibel sehr viel, er hat die Leute mit auf eine Reise genommen. Ne? Und ich möchte euch auch einladen, die Jesus noch nicht kennen, dass ihr, wenn ihr eine Sehnsucht danach habt, dass diese Leere, die Verzweiflung, die in euch da ist, dass sie gestillt wird, dass ihr anerkennt, dass es eine objektive, eine Wahrheit außerhalb von euch gibt, einen Gott gibt, einen Vater gibt, einen Richter gibt, der euch begegnen möchte und euch diese Richtschnur sein will. Für euch der sein will, der euch leitet, der euch mitnimmt und euch heile macht und euch ausfüllt. Ne? Gott zu fürchten, Gott zu kennen, mit Gott eine Beziehung zu haben, seine Gebote zu kennen, das macht den Menschen aus, sagt Salomo. Und als erstes ist es wirklich wichtig, dass wir zu ihm gehen und sagen, ja Gott, du hast recht, ohne dich bin ich verloren. Ohne dich bin ich verzweifelt. Ich kann all die möglichen Dinge hinterherrennen. Ich kann in der Zukunft leben. Ich kann denken, wenn ich das habe, dann wird es mir gut gehen. Ich kann euch sagen, die Leute, die das gemacht haben, das erlebt haben, die landen oft einfach in einem Nichts. Ja. Und ich will dich ermutigen, dass du zu Jesus kommst und dich einladen, dass du, wenn du mühselig und beladen bist, dass du zu Gott kommst und er wird dich erquicken. Für all die anderen, für die beladenen und enttäuschten Christen, die in diesem Loch sitzen, auch für uns gibt es Wiederherstellung, Heilung, Rettung. Wichtig ist, dass wir das anerkennen, ne, dass Gott Gott ist, dass er alles in seiner Hand hat, dass er der Bestimmer ist in unserem Leben, dass er in seinem Wort die Dinge hineingeschrieben hat, die wir brauchen, damit wir glücklich sind. Dass wir nicht haschen nach Wind, dass wir nicht rennen hinter Dingen her und denken, dass sie uns Glück geben werden, dass sie uns glücklich und zufrieden machen werden. Wenn ich das habe, das habe, das habe. Im Wort Gottes steht geschrieben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Das ist so von mir und meiner Frau der wichtigste Vers und wir vergessen den auch regelmäßig und dann erleben wir, dass dein Nichts ist, wenn wir nach diesem Wind haschen. Aber all das, was wir bis jetzt erreicht haben als in der Ehe und auch in all den Dingen, die wir haben, hat dann mit diesem Vers zu tun. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Trachte nicht nach einem größeren, schöneren Haus oder so. Trachte nach Gott und dann wird dir dieses Haus und viele, 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 viele andere Dinge zufallen. Na? Und Gott ist Gott und er ist unser Anker, er ist unser Orientierungspunkt, er ist unser Morgenstern, er ist eine Wahrheit, eine objektive Wahrheit außerhalb von unseren Wünschen, außerhalb von unseren Visionen. Und wir müssen das anerkennen und wir müssen uns davor beugen und sagen, Gott, du bist der, an dem ich mich orientieren muss. Du bist der, der über mein Leben bestimmen darf. So wie Jesus sagte, ich will das tun, was ich den Vater tun sehe. Den Willen Gottes zu tun, das ist, was mich satt macht. Und es ist der Wille Gottes, dass du in einem Unternehmen arbeitest. Es ist der Wille Gottes, dass du als Kindergärtnerin arbeitest, dass du als Lehrerin arbeitest, dass du Mama bist, dass du dich um dein Kind kümmerst. Es ist der Wille Gottes, dass du das tust, was du tust. Ne? Er hat dich da hineingestellt. Und das ist voll gut. Und Jesus möchte dich rausholen hinter all deinen Hecken und Ecken, wo du dich versteckst. Er will dich aus deinen Aktivitäten und all deinem Beschäftigtsein rausholen. Und er möchte dir begegnen. Ne? Und er möchte durch den Heiligen Geist dich führen. Ne? Er kennt den, nicht Bruder Andrew, wie hieß der alte Priester, der die Gegenwart Gottes praktiziert? Bruder Lorenz. Es gibt einen Ort in Gott, wo man wirklich, wo Gott immer bei dir ist. Der Bruder Lorenz war ein schlechter Mensch, der sich bekehrte zu Gott und der war nicht würdig, ein Priester zu werden, auch wenn er ein Priester werden wollte. Und er hat so Schriften verfasst. Und das Interessante an dem war, er war dann in der Küche Koch, der hat abgespült und Könige und Grafen, der König von Frankreich und alle möglichen Leute kamen zu ihm in diese Küche, um Rat von ihm zu holen. Und warum? Weil Gott bei ihm war. Weil die Gegenwart Gottes bei ihm war. Ne? Der hat, gibt so, von ihm so Notizen, die Gegenwart Gottes praktizieren. Es gibt einen Ort in unserem Alltag, wo Gott bei uns ist. Wo wir mit Gott alles tun, wo wir wie Jesus sagen können, das, was mich zufrieden macht, ist, den Willen Gottes zu tun. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht mit weniger zufrieden sind. Ne? Sondern dass wir uns danach ausstrecken, den Willen Gottes zu tun. Ob wir den Boden verlegen wie Patrick, ich sehe das jeden Tag, der verlegt gerade viel Boden, oder Helmut, Peter macht Garten gerade. Ne? Gott will das mit uns machen. Ne? Lass uns den da reinladen, einladen, dass alles, was wir tun, dass wir mit ihm tun. Und dann werden wir wahrscheinlich seltener dieses Verzweiflung und die Leere erleben, wenn wir erstmal damit fertig sind, was wir tun. Lass uns einfach, ich bete einmal, Jesus, danke, dass du die ultimative Wahrheit bist, dass du ein Anker bist, eine Wahrheit bist, die außerhalb von unserem Erleben ist, dass du der Maßstab bist für mein Leben, Jesus, für unser Leben, der bleibt, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Jesus, an dem wir uns orientieren können, Jesus. Von dem wir Demut und Sanftmut lernen können, Jesus. Jesus, und vergib uns mir mein Versagen, Jesus, wo ich immer wieder mich an meinen Zielen orientiere, wo ich meine Ruhe haben will, wo ich meine Dinge im Leben durchbringen will und dich als Richter und den, der mich beurteilt, aus dem Blick verliere, Jesus. Und Herr, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du da, wo wir Menschen jetzt um Vergebung bitten, dass du uns umarmst, dass du uns, danke, dass du uns vergibst und dass du uns mit deinem Geist fühlst, damit wir Leben haben, damit diese Leere, die in uns ist, dass sie ausgefüllt ist. Und dass wir zufrieden sind und dass wir Frieden finden bei dir und in dir. Amen. Gott möchte, dass du Frieden hast. Ja, und wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Ich möchte euch ermutigen zum Schluss, weil wir jetzt Abendmahl ja nicht zusammen feiern, das wäre noch mal aufregender, dass ihr zu Hause Abendmahl feiert. Also wir sind ja eine Freikirche und das ist für uns kein Sakrament in dem Sinne, dass nur bestimmte Leute reichen dürfen. Jesus sagt in Offenbarung, hier stehe ich und klopfe an, wer mich einlässt, zu dem will ich hineinkommen und mit ihm Abendmahl feiern. Also Abendessen oder Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir Jesu Leib essen und sein Blut trinken, dann tut es uns gut und wir erinnern uns an das, was Jesus gemacht hat. Das heißt, wenn ihr das lange nicht gemacht habt, die meisten von uns leben ja nicht alleine, macht es zusammen heute. Ich habe so das Gefühl, dass es gut wäre, heute Abend mal zu feiern. Genau. Gott segne euch. So, und ich mache mal jetzt so einen ungewöhnlichen Aufruf, das habe ich vergessen vorhin. Falls jemand zuschaut und ihr kennt Jesus nicht oder ihr kennt Jesus und euch ging es miserabel die letzten Jahre, ihr könnt auf unsere Webseite, und wir wollten die Entscheidung festmachen, ihr könnt auf unsere Webseite gehen und unter Kontakt uns anschreiben und dann können wir mit euch zoomen oder irgendwie mit euch nochmal reden. Genau, also wenn jemand da ist oder auch hier jemand da ist, der sagt, hey, ich muss ein paar Dinge mit Jesus nochmal klären oder ich möchte neu mit Jesus anfangen, dann sprecht uns an, so Helmut, Peter, unsere Ehefrauen und all die Leute, die vielleicht mit Jesus okay sind. Oder wenn ihr da draußen seid und ihr wollt Jesus, dann schreibt uns und wir treten mit euch in Kontakt und wir werden irgendwie connecten. Und dann, genau, das ist eingeblendet da unten, sehe ich gerade, mega. Und dann werden wir euch unterstützen, dass ihr die nächsten Schritte mit Jesus laufen könnt. Amen. Und so segne uns der allmächtige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen. So Gottes Frieden sei mit euch allen. War schön mit euch. Danke, liebe Lobpreisband. Und danke an alle, die da waren. Und besucht uns im Internet, ihr seht da alles.